Pro und Contra, Blicksport-Podcast zum letzten Mal in diesem Jahr und wieder mit Steffi Buchli, wo dankenswerterweise mein Gespähnchen der Emanuel Gysi vertritt. Warum sagen wir nicht? Der war in der Ferien gewesen, wo haben wir nicht gesagt, darum sagen wir jetzt auch nicht, warum er nicht da ist. Er fehlt.
Er fehlt und er fehlt uns sehr fest. Und, ich freue mich aber gleichzeitig, um da zu sein, weil ich das letzte Mal noch lustig fand.
Wir haben es alle lustig gefunden und das Mal dürfen wir besonders lustig sein, weil die Jahresendabrechnung, da müssen wir uns auch nicht zu fest an die Fakten halten. Da dürfen wir heute die subjektiven Eindrücke ein bisschen mitnehmen und die auch weiterverbreiten. Und darum würde ich sagen, was wir machen, wir reden über die Fußball-Nazi, wir reden über die Hockey-Nazi, natürlich nimmt man das ernst, wir reden über Olympia, die Formel 1, wo wir ganz kurz nochmal anschneiden, wo wir letzte Woche ausführlich behandelt haben. Dann kommt der Roger Federer vor, Boxen und ein bisschen Ski und dann haben wir den Rennsport, wo das mal ein bisschen unkonventionell ist, nämlich von ganz Privatem handelt oder mehr oder weniger Privatem oder wie man dem auch sagen will. Gerade lassen wir los.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Steffi, Fußball-Nazi, ich glaube, das ist das Thema, wo die Schweiz fast am meisten, klammern wir mal alles Schlechte aus, umtrieben hat. Die Schweiz hat sich gefreut mit dieser Fußball-Nazi an dieser EM. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
Total. Es war aber gleichzeitig so ein bisschen eine Freude mit Anlauf gewesen, oder? Am Anfang war es so ein bisschen scheu gewesen. Die Liebe, die ist so ein bisschen im Lauf von dem Turnier, glaube ich, immer grösser geworden, oder? Siehst du es anders?
Nein, überhaupt nicht. Man ist, im Nachhinein muss man sagen, hat es sehr viel auch mit dem Wladimir Petkovic zu tun, ohne dem nachzutreten. Ich glaube, den Eindruck, den hat man flächendeckend ein bisschen gehabt. Man ist nie richtig warm geworden mit dem. Da muss man gar keine Schuld verteilen. Das ist einfach so ein Sympathiewert, der dann nicht rum ist oder die Empathie baut sich nicht auf. Und das hat sich wie die Mannschaft übertragen, glaube ich, wenn man jetzt schaut, wie die Mannschaft unter dem Jacken ankommt. Ganz eine andere Ausstrahlung. Aber zurück zu der EM, auch, es hat sich müssen aufbauen. Man ist dann zuerst skeptisch gewesen, nach dem, glaube ich, 0-3 gegen Italien, wo man denkt hat, oh, was kommt da auf uns zu? Und nachher ist aber das Frankreich-Spiel gekommen im Achtelfinal, wo man dann wirklich gesehen hat, was möglich ist, wenn Verhältnisse stimmen und irgendwie auf den Gegner triffst, der eigentlich überlegen ist, der Favorit ist und sich dann in der Überheblichkeit selber einen dritten hinteren versetzt, oder?
Es war so ein Spiel gewesen, vor allem, wo du dann nachher wieder gemerkt hast, was der Fußball kann auslösen, oder? Es ist dann eigentlich wirklich das Gesprächsthema gewesen und das braucht viel, bis das wieder einmal so weit ist, aber in dem Moment war einfach die Schweiz Fußball gewesen und das ist bei uns, ja, wir sind ja leicht unterkühlt und eher distanziert, das braucht bei uns viel, aber dort war wieder mal so ein Moment gewesen. Ich will das noch schnell aufgreifen, was du gesagt hast, wegen Wladimir Petkovic. Ich habe ihn logischerweise all die Jahre immer wieder getroffen, habe auch immer wieder so mich in die Bresche geworfen für ihn und habe quasi gesagt, ja, das ist halt nicht so, der ist nicht so einfach zu verstehen als Mensch mit seiner ganzen Geschichte und so. In der Endphase von seiner Zeit als Nazi-Trainer habe ich aber gemerkt, wie es mich ein bisschen anfängt zu nerven, oder? Man hat eigentlich immer einen Tanz auf heissen Kohlen gehabt. Wie kann man es ihm recht machen? Wie verärgert man ihn nicht und so. Also es war eine relativ schwierige Ausgangslage gewesen. Er hat auch ganz eine alte Schule gepflegt, wenn es um Kommunikation gegangen ist. Ich glaube, in den letzten Jahren ist wahnsinnig viel gegangen. Du musst anders an die kommunikativen Aufgaben hergehen. Und er hat oft einfach gemauert. Und ich glaube, das ist immer schwieriger geworden. Er hat sich so immer mehr distanziert auch von den Leuten, was ihn dann aber gleichzeitig auch wieder betrübt hat. Ich glaube, er wäre gerne näher bei den Leuten gewesen, aber irgendwie hat das einfach nicht mehr so gegeben.
Ist es also der Eindruck gewesen, dass er sich auch selber im Weg gestanden ist mit irgendwelchen Barrieren und Hebel, die er in sich drin hatte, hat er einfach nicht können über seinen Schatten springen. Ich glaube, Bösartigkeit ist es auf keinen Fall gewesen, aber das ist einfach seine Art, die er hat. Und ja. Natürlich, bei einem Nationaltrainer ist das etwas anderes als bei einem Clubtrainer. Da ist man am ganzen Land verpflichtet eigentlich, weil man ja schliesslich auch das ganze Land will hinter sich versammeln. Das ist das Ziel von einer Nationalmannschaft. Und da sieht man, wenn man nur schnell den Querhinweis schlägt zum Hockey, wie das wirkt dort, ja, mit einem Trainer, der eben genau das macht. Und Wladimir Petković hat das einfach nicht können. Jetzt für mich als Beobachter von der Hockey-Seite zum Beispiel, ist es besonders eindrücklich gewesen, wenn ich dann immer gedacht, wieso öffnet sich der Mann nicht und holt sich so viel mehr Zuneigung von den Leuten. Es wäre ja so einfach. Mhm. Und wie du gesagt hast, mit der Zeit hat man sich dann an das gewöhnt und hat sich entweder darüber genervt oder man hat abgeschaltet. Aber ich habe so resigniert irgendwie und denkt, ja Gott, der Mann kann einfach nicht anders. Mhm. Das ist eben nicht Bösartigkeit oder irgendein Verdruss, sondern das ist einfach sein Naturell und das kann man ja einem nicht vorwerfen.
Es ist auch schwierig, er war eine sehr stolze Person, oder? Und ich habe immer gestaunt, wie fest, dass er sich rein sachliche Kritik oder manchmal auch nur ein Nachfragen zu Herzen genommen hat. Also er hat fast nichts gelten lassen. Man hat fast nicht einen Entscheid von ihm in Frage stellen. Und auch dort, glaube ich, ist es ganz stark alte Schule, neue Schule, wo da immer mehr geclasht sind. Oder? Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Fischer nehmen im Hockey, oder? Beim Fischer, da kannst du das ganze Kader durchgehen und zu jedem Namen fragen, warum hast du den aufgeboten? Und du kannst sogar Namen nennen, wo er nicht aufgeboten hat und kannst fragen, warum hast du den nicht aufgeboten? Und er hat dir eine Antwort parat. Er hat so eine Open-Book-Policy eigentlich, oder? Er legt sein Herz manchmal sogar auf den Tisch, wenn es darum geht, zu erklären, wie seine Entscheidungen standen sind und so. Und dort völlig gegenteilig der Wladimir Petkovic, der nicht hinterfragt werden. Und ich glaube, in der heutigen Art, wie wir Medien konsumieren, wie wir Öffentlichkeit leben, geht das wahrscheinlich gar nicht mehr so strikt. Und entsprechend war er dann oft auch beleidigt gewesen. Und das ist eine ganz schwierige Ausgangslage. Wir sind auch nicht mehr aus dem Rang rausgekommen irgendwie als Medium. Du bist dann irgendwie ständig in einer blöden Situation. Und dann lernst du plötzlich die Leichtigkeit, wir wollten eigentlich über die EM reden, können wir ja nachher nochmal schnell ein bisschen zurückgehen. Dann kommt plötzlich die Leichtigkeit mit dem Jakin, wo einfach mit einem Fingerschnippen einfach einen neuen Groove reinbringt. Das war wirklich verrückt gewesen, um jetzt zuschauen für uns.
Wahnsinnig der Unterschied auch. Der Petkovic ist eigentlich ein international dekorierter Trainer. Also der hat schon Erfolg gefeiert mit Lazio Rom zum Beispiel. Ein ausgewiesener Fachmann im technischen Bereich auch. Also die Spieler haben alle immer gesagt, was der Petkovic technisch drauf hat, das ist wahnsinnig viel. Und der bringt uns auch viel weiter, oder? Also spielerisch haben wir uns entwickelt. Es ist jetzt spannend zu schauen, was mit dieser Mannschaft in der Zukunft passiert. Wir reden jetzt zwar über die Vergangenheit, aber das muss man ja gleich ein bisschen im Kopf haben. Der Murat Yakin, der Sympathieträger ist, hat jetzt auf dieser Seite weniger auf dem Kerbholz, sagen wir es mal so, ob denn die Mannschaft noch von Petkovic profitiert, das muss man ja immer im Kopf haben. Das ist eine andere Frage. Das sehen wir dann wahrscheinlich in der Zukunft. Aber wie du gesagt hast, zurück zu dem Turnier, wo dann in dieser K.O.-Runde für uns so richtig losgegangen ist. Ich glaube, die Welle, die dann die ganze Schweiz erfasst hat, das war schon eindrücklich gewesen. Die Unterstützung nachher und die Begeisterung nach dem Frankreich-Spiel, wo dramatischer geht es eigentlich nicht mehr ausgeglichen noch gegen den Weltmeister mit zwei Goal, wo man denkt, ja, aber was ist jetzt los? Und dann kommt das Penalty-Schiessen, wo an wirklich, also es hat sich nur noch immer mehr zugespielt.
Hast du können schauen?
Ich habe schon können schauen, ja.
Ich finde es schrecklich. Ich finde wirklich, Penalty ist so eine Beleidigung. Ich finde es ist so anstrengend und ich finde es so random. Es macht mich fertig. Ich schaue wirklich nicht gerne.
Also ich schaue Penalty Schüsse nicht gerne im Hockey, weil dort wirklich hat es überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Ich finde, in der Partie sollte mit Penalties entschieden werden, während der Saison braucht es halt aus Zeitgründen, aber bei einem wichtigen Turnier. Aber im Fußball ist der Penalty ein wesentlicher Bestandteil. Es ist wie eine Drohgebärde. Ein Foul dort und es gibt ein Penalty. Und ein Penalty im Hockey ist 50-50.
Ja, aber ein Foul-Penalty finde ich anders. Aber Penalty ist am Schluss, finde ich wirklich, nein.
Ehre Wort? Ja, finde ich so. Nein, Das sind die epischen. Also man erinnert sich zurück an die Engländer, die reden immer nur vom Penaltyschiessen, bis dann in dieser Nähe mal weitergekommen sind. Das war ihr Trauma, das haben sie ablegen. Ja. Oder? Und das gibt es nur mit dem Penaltyschiessen. Ich finde das wirklich das Trauma. Du siehst an den Gesichtern an, was läuft. Ja. Ich erinnere an den Streller zum Beispiel, mit der berühmten der Zungenschlag, ja. Oder, wo du gesehen hast, der ist gar nicht bei sich, der ist irgendwo anders. Was in dem Kopf vorgeht, ich finde das wahnsinnig faszinierend. Ja. Und eigentlich im normalen Spielverlauf im Penalty ist er meistens drin. Ja. Ab und zu heben sie mal ein. Aber wenn ein Fußballgoal im Penalty hebt, dann wird der gefeiert. Mhm. Das ist nicht etwas Normales. Mhm. Aber beim Penalty-Schiessen hast du das Gefühl, oh, also da, die Nerven, dann dreht sich alles nur noch um den einen Schuss. Mhm. Und die Nervenbelastung, die muss immens sein. Also da kann man schon sagen,
Also ich weiss noch, ich habe kurz nach der EM ein Interview mit dem Jan Sommer gehabt, wo er dann erzählt hat, seine Situation dort. Alle die, die er gewusst hat, wie sie schiessen, die sind schon nicht mehr drin gewesen, sind eigentlich nicht mehr in Frage gekommen. Dann sagt er, schau, die Jungen, die sind eh so variabel, da weisst eh nicht mehr, was sie auspacken und so. Also die Situation vom Goalie im Moment vom Penaltyschiessen finde ich natürlich wahnsinnig.
Man hat irgendwie, nebst dem, dass es eh schon eine psychologische Angelegenheit ist, also der Kopf spielt ja immer mit, das steigert sich noch in so einem Moment, wo es um viel geht, wo so eine Situation herrscht. Aber wenn nachher, als Schweizer bist du immer noch der Aussenseiter gewesen, wir haben die Franzosen in die Verlängerung getrieben, wir haben sie ins Penaltyschiessen gescheucht, dann hast du eigentlich alle Vorteile auf deiner Seite. Und gleich, wenn du das verloren hättest, wäre die Enttäuschung noch viel grösser gewesen, als wahrscheinlich, wenn du 3-1 raus wärst, dann hättest du können sagen, gut, der Weltmeister, abgekochte Franzosen, was willst du da? Mhm. Und die hat man tatsächlich ausgeschaltet. Und da kann man noch lange sagen, ja, überheblich oder nicht, aber das ist eine reife Mannschaft, die Franzosen. Eine reife, bewährte Mannschaft, die im Turnier bis an die Spitze gekommen ist. Also haben die auch etwas drauf und die hat man geschlagen. Und dann ist es weitergegangen. Dann hat man mit den Spaniern gerade nochmal so eine Nation gekriegt, die auch abgekocht ist, abgebrüht, vielleicht nicht mehr in dem Zeitalter drin, wo es die grossen Erfolg geführt haben, klarerweise. Aber auch wieder, wie die Spanier sich gesteigert haben während dem Turnier. Am Anfang sind sie kritisiert worden und haben fast keinen Goldstand gebracht. Und dann ist die Explosion gekommen, 5-0, glaube ich, gegen die Slowakei. Ich bin nicht mehr genau ganz sicher, gegen welche Nation es war, aber eine Riesenexplosion und nachher sind die ins Laufen gekommen, auch mit diesen ganz jungen Spielern, wahnsinnig faszinierend.
Ja, und wie? Ich habe jetzt gerade noch mal schnell nachschauen, was denn da noch so passiert ist. Zakaria, 8 Minuten, verrückt. Weißt du, haben wir immer noch alles noch auswendig bei solchen Turnieren oder musst du mich auch nachlesen?
Nein, ich weiss nicht mehr auswendig. Aber also, das sind so ganz wenige Szenen, ja, wo wir dann genau bleiben, so. Aber ich muss halt sagen, ich verfolge bei diesem Turnier immer gerne die Deutschen auch. Und dort bleibt mir viel mehr als bei den Schweizern.
Was ist denn das für ein Mechanismus?
Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Aber es sind halt die Bedeutungen, auch die Nationalmannschaft in Deutschland hat, und zwar permanent, nicht nur, wenn sie gut spielen, sondern das ist eine Bewegung, die dort stattfindet. Und was da in Gang gesetzt wird, wenn die nicht funktionieren jetzt, und auch mit dem schleichenden Abgang vom Yogi Löw, wie sich das auf die Mannschaft niedergeschlagen hat, das war wahnsinnig faszinierend gewesen. Die haben Spiel am Anfang, wo sie gegen Franzosen dann verloren haben, zum Beispiel, wo, hast du gesehen, bei denen bricht fast eine Welt zusammen. Total. Und dann haben die angefangen zu zweifeln an dem ganzen Projekt, das sie da noch haben. Hat man den Löw sollen früher absetzen und so weiter. Es geht dort einfach viel mehr. Darum, gut, ich hatte mal eine deutsche Freundin, die aus Gladbach war. Und dort bin ich während der WM 2010 bin ich viel in Köln gewesen und habe dort auch Match geschaut und habe dort auch mitgekriegt, was dort abläuft in den Fanzonen drinnen. Und wie der ganze Tagesablauf wird diktiert dann von so einer Nationalmannschaft. Das hat mir meinen Eindruck ein bisschen verschärft dort. Darum ist auch viel hängen geblieben, muss ich sagen.
Also ich finde Deutschland natürlich auch sehr spannend und die Diskussion rund um den Yogi Löw habe ich natürlich höchst spannend gefunden und ich weiß nicht, was deine Position war in dieser Geschichte, ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen mitleidig auf ihn geschaut, wie er am Schluss verkehrt ist eigentlich als Figur, weil ich finde, er hat so lange eigentlich eine coole Position gehabt und dann plötzlich einfach nur noch Gemäkel und dann auch seine Interviews, die man früher als cool und speziell gewertet hat, hat man plötzlich einfach zerpflückt und schau mal, und er sagt nicht einmal mehr, es ist manchmal bretterhart, was da abgeht.
Ja, unbedingt. Aber der ist wahrscheinlich auch von der Zeit überholt worden.
Glaube ich
auch. Andere Ansprüche, andere Anforderungen, vielleicht auch bei der Technik halt nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau vom Geschehen. Fast ein bisschen das Gefühl, gewisse Arroganz hat sich bei ihm aber eingemacht. Dann Kaderselektion, unglückliche Aktionen. Ich meine, der Raubüberfall dort auf der Zäbener Straße, wo sie dann drei abgesagt haben. Das kannst du natürlich mit den Bayern nicht machen, oder? Ja. Die sind ja völlig irritiert gewesen, quasi Shell-Shock. Die haben gar nicht reagiert am Anfang. Der Hoeneß dann natürlich Rollkommando. Ja. Ist dann schon noch etwas gekommen später. Aber dort hat es mich gedacht, dort hat er den Kontakt zu der Basis verloren, der Yogi Löw. Und von mir aus gesehen hätte er viel früher abtreten, spätestens nach der WM 2018.
Ich glaube, es bräuchte wahrscheinlich Amtszeitbeschränkungen im Trainer sein. Irgendwie kommt es doch selten gut, wenn du dort verhängst.
Ich finde grundsätzlich bei dieser Amtszeitbeschränkung wahnsinnig befruchtend, weil du hast gar nicht Zeit, um das Netzwerk zu schaffen, das dich nachher absichert ist. hast gar nicht mehr Lust drauf, weil du es nicht brauchst, weil es dir nichts nützt. Und gleichzeitig würde ich sagen, ja, aber auch für Funktionäre. Das wäre hilfreich.
Dort noch viel vorher. Du hast vorne noch am Streller seinen Zungenschlag beim Penaltyschiessen erwähnt. Dann müssen wir noch schnell über den jungen Ruben Vargas reden, den ich dort krass gefunden habe, oder wo ein Penalty muss schiessen und nachher brüllt und tröstet wird. Das ist für mich so Mannschaftssport in Extremis, was dort abgeht. Ich weiss nicht mehr genau, wer es war, der zu ihm hergegangen ist. Nachher. Es waren mehrere. Aber du hast einfach gemerkt, das ist ein Schlüsselmoment wahrscheinlich in seiner Karriere. Da lernst du wahrscheinlich unglaublich viel.
Ich glaube, als Sportler hast du die Erwartung an dich, dass du so ein Penalty versenken kannst. Also ein Fußballprofi sollte so ein Penalty reinbringen. Sagt jeder, ja, der mache ich rein. Immer, auch wenn eine normale Chance vergeben wird, der auf dem Sofa sagt, ja, der hätte ich gemacht. Oder? Ja. Aber was fehlt dazu, ist der Druck, der dann herrscht und die Atmosphäre. Das alles kannst du nicht simulieren. Da kannst du im Training wahrscheinlich 100 Penalty versenken. Aber wenn nachher das Vollstadion hast oder auch ein Leerstadion während der Pandemie, wenn das dann der Fall ist. Aber der Druck ist genau gleich da, es nützt dir nichts. Mhm. Weil die Konsequenzen sind genau die gleichen. Du weißt genau, du wirst nachher in die Knochenmühle geworfen und du bist der Versager.
Ja.
Das hat man gesehen bei den Engländern zum Beispiel am Finale nachher. Oder? Wo, das habe ich auch nicht verstanden, dass man zwei ganz junge Leute einwechselt und die müssen nachher als erste Amtshandlung quasi in Penalty schiessen. Mhm. Also das verstärkt den ganzen Eindruck noch von dem unglaublichen Druck, der auf den Schultern lastet. Wenn du nicht vorher noch gespielt hast, dann wirst du quasi nur eingewechselt zum Penalty schiessen. Mhm. Aber richtig beim Vargas habe ich auch gedacht, uiuiui.
Ja.
Also das rührt einem selber wahnsinnig.
Total, finde ich auch. Das sind so Szenen, wo ich glaube, wo für mich der Grund sind, warum ich den Sport so gerne habe. Oder? Weil du wirklich merkst, das sind sehr, sehr grosse Emotionen, die dort frei werden und die wahrscheinlich auch mit dem Grund sind, warum dann eine Schweiz mitfiebert. Oder? Das ist etwas, das trifft einfach das Herz bei allen. Wenn wir noch schnell über den Granit Xhaka reden, wenn wir über das Turnier reden oder nicht?
Wenn wir über das Granitli machen wir.
Ja?
Ja.
Was meinst
du? Was müssen wir sagen?
Ja, ich weiss es nicht. Ich glaube, jetzt war er ja so lange weg gewesen, oder? Ich glaube, er hat eine unglaubliche Bedeutung gehabt in dieser Mannschaft. Hat wahrscheinlich in der Ära Wladimir Petkovic ein bisschen viel Fokus auf sich gehabt. Und ich glaube, dass sich das jetzt wird korrigieren unter dem Jakin.
Und warum?
Weil das Mannschaftsgefühl gesünder wird. Ich glaube, vorne ist viel zu viel Aufmerksamkeit auf Xhaka und auf Shaqiri gewesen.
Ist das nicht nur mein Eindruck in dem Fall?
Also sind wir uns einig? Ah, oh Mann, scheiße.
Der Podcast
heißt der Pro und Konter. Oh Mann.
Ja, aber das ist tatsächlich der Eindruck, den man gekriegt hat. Also der Petkovic und der Xhaka, das ist so wie ein verlängerter Arm vom Trainer auf dem Platz. Was ich meistens ungesund finde, weil dann eben gewisse Abhängigkeiten entstehen und auch die anderen Spieler gar nicht mehr frei sind in der Entfaltung und vielleicht sich auch nicht weigern, aber gar nicht darum bemühen,
sondern zurücknehmen.
Führungsrolle einnehmen, weil ja der andere immer macht. Das kann, ich glaube, der Mannschaft auch ungeahnt die Energiereserven freilegen, weil andere können einspringen. Und ich glaube, die Kampagne, die wir gesehen haben gegen Italien, jetzt zum Beispiel am Schluss da von der Quali, hat doch gezeigt, wie breit der Kader eigentlich ist. Oder? Also springen sofort Leute in die Bresche. In einem Spiel, wo du gegen einen Gegner spielst, wo du gewinnen musst, was immer schwierig war für die Mannschaft.
Ja.
Und dann das Spiel auch klar und deutlich gewinnst. Da hat man gesehen, es geht auch mit denen.
Was ich aber wichtig finde, es ist null und nichts eine Kritik an der Figur Granit Xhaka. Ich glaube, solche Figuren wie er brauchen wir. Oder? Ich glaube, auch wenn du mit Leuten redest, die ihn als junger Bursch kennengelernt haben, der hat schon sehr früh eine extrem grosse Führungsqualität gehabt, so eine Bestimmtheit in seinem Auftreten, in seinem Vorwärtsgehen und so. Ich glaube, für das Selbstbewusstsein von unserer Nationalmannschaft sind Xhakas, die Charaktere, wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, es ist wie ein Ungleichgewicht entstanden. Und es hat viel mit dem zu tun, was du vorher gesagt hast. Andere fühlen sich an verstecken, wenn einer zu viel Raum einnimmt. Und ich glaube, das wird sich jetzt dann besser ausbalancieren. Ich finde aber, er hat höchsten Respekt für die. Ich finde es auch höchst grenzwertig, was er sich in England immer wieder gefallen lassen. Finde ich wirklich jenseitig, aber ich glaube, die Balance, die ist jetzt wieder besser hergestellt.
Ich könnte mir vorstellen, dass für ihn auch vieles leichter und einfacher wird jetzt, weil er sich auch sagen kann, ich muss nicht mehr die ganze Last tragen. Die anderen können sich entwickeln. Ich glaube, eben durch neue Trainer verändern sich ja auch die Physiognomie von einem Team so weit, dass eben Andere übernehmen mehr Verantwortung. Mhm. Es geht auch ohne ihn. Man hat einmal etwas geschafft, jetzt ohne dass er da war, was nicht heisst, dass man ihn nicht braucht, im Gegenteil, sondern die Mannschaft, wenn sie dann noch einen hat, wie der Chuck am Schluss, kann noch, da ist wieder ein ganz anderer Horizont offen nachher. Mhm. Jetzt haben wir von Penaltyschüssen geredet, was im Fußball wahnsinnig spannend ist, finde ich. Da sind wir uns nicht einig, immerhin. Also das ist gut. Genau.
Gut, ich schaffe es, glaube ich, einfach emotional nicht, das zu verarbeiten. Das ist mehr einfach, ich mag nicht. Ja.
Also ich finde das wahnsinnig faszinierend, muss ich sagen. Ich kann nicht mehr weg. Ich könnte auch nicht noch ein Bier holen zwischen denen, wenn einer verschossen hat. So, ich muss schauen. Ich finde auch, der Gang, der Weg schon zu dem Penalty her und wieder weg, wenn du siehst, wie die Herren schleichen, wie geschlagene Hunde und eventuell auch wieder weg, wie geschlagene Hunde oder dann die Befreiung, die in denen drinnen ist. Ja. Wegen einem Penalty, oder?
Also wenn ich nicht so emotional beteiligt bin, schaue ich es glaube auch noch gerne. Ich immer versuche aufgrund vom Herrenlaufen vorauszusagen, trifft er oder nicht. Und die Trefferquote ist noch gut, oder? Wenn die Körpersprache deutlich ist. Manchmal verhaust du die auch völlig, aber das finde ich ein spannendes Game.
Penaltyschüsse hat es auch gegeben für die Hockey-Nazi zum Abschluss von ihrer WM. Nicht eine EM gibt es im Hockey nicht, aber dort sind wir ein bisschen mit anderen Gefühlen aus dem Turnier raus. Man hat gegen Deutschland verloren im Viertelfinal, wo man relativ souverän erreicht hat, Viertelfinal. Aber dann ist der Gegner gekommen, man hat den vor sich gesehen, Deutschland. Eigentlich keine Hockeygröße, im Fußball wäre es etwas ganz anderes. Da wäre man Aussenseiter. Im Hockey hat man immer das Gefühl, man ist den Deutschen eigentlich überlegen, obwohl das gar nicht stimmt. Sie sind vor uns klassiert in der Weltrangliste. Sie haben zuletzt im gleichen Jahr, wie wir Silber geholt haben, an der WM haben sie Silber geholt bei Olympia. Sind auch im Finale ganz knapp dran gewesen, wie wir noch später gegen die Schweden auch, die Deutschen gegen die Russen. Aber die Schweizer Nazi hat dann irgendwie, obwohl die Deutschen auch eine Nummer sind, hat man doch das Gefühl gehabt, die müssen wir eigentlich schlagen. Mhm, oder täuschen wir da?
Nein, finde ich total. Ich habe natürlich einfach auch schon, also gut, deine ist noch viel länger, aber die Geschichte mit diesen Deutschland-Spielen ist okay. Ich finde wirklich, ich habe noch selten ein Spiel gesehen, wo du einfach hast können entspannt schauen können. Es ist immer ein hoher Knurz, oder? Und ich glaube, sie liegen uns in der Grundanlage nicht. Das ist sicher mal der Fall. Und ich glaube, die WM ist schon so ein bisschen ein Aufschlag auf dem Boden von der Realität gewesen, oder? Man hat eigentlich gemeint, es geht jetzt immer so weiter. Und plötzlich war man wieder in dem Moment gewesen, Viertelfinal out. So kann es dann eben auch sein. Und ja, es ist ein bisschen so ein frustiges Gefühl wahrscheinlich zurückgeblieben, dass es jetzt wieder mal so weit gekommen ist. Aber ist natürlich viel näher an der Realität als durchziehen bis im Finale. Völlig logisch. Wenn du schaust, wie viele Aktive wir haben, wie viel das wir auch nicht im Teich haben und so, dann ist, glaube einfach, Viertelfinale ist nicht ein Selbstläufer. Nie.
Nein, ich denke es auch nicht. Das ist ein relativ realistisches Ziel, das man kann erreichen, das man aber nicht immer muss erreichen, finde ich auch. Es ist je nach Aufgebot, der Nazi-Trainer ist abhängig vom Aufgebot, das er hat. Und man sieht einfach, die Mannschaft ist mit NHL-Spieler tut sich der viel leichter zum Goal schiessen, auch zum Goal verhindern mittlerweile, als ohne. Das soll ja eigentlich auch so sein, weil das sind die besten Spieler, die in der besten Liga der Welt spielen. Nur gegen die Deutschen hat man im letzten Drittel vor allem das Gefühl gehabt, sie sind wieder dort, wo sie nicht mehr sein wollen. Und das ist für mich so ein bisschen ein Alarmzeichen gewesen. Man hat wieder ängstlich gespielt auf Abwarten. Entgegen von der Doktrin von Patrick Fischer, jeder Gegner jederzeit dominieren zu können und dem das eigene Spiel aufzuzwingen, hat man sich zurückgezogen. Und das ist so wie das Häschen von der Schlange gewesen. Man gewusst, irgendwann kommt der Angriff und dann, wenn der sitzt, dann ist es vorbei. Und
das war wirklich mit Ansage gewesen, das habe ich auch so im Kopf. Aber ist es dann nicht im Endeffekt, also ich hoffe jetzt mal, es ist ein Ausrutscher gewesen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt zuletzt zu wenig Match gesetzt, um das abschliessend können beurteilen. Aber ich glaube fast nicht, dass unter dem Patrick Fischer die Mannschaft wieder zurück in das Gesicht könnte fallen.
Das dürfen sie nicht. Weil dann sind wir zu wenig gut, um irgendetwas zu erreichen. Das hat man jetzt auch Naturenergie-Challenge in Visp gesehen, in dem Spiel gegen Slowakei, wo wieder stark auf dem Weg ist, zurück an die Spitze vom Welt-Eishockey. Die haben reagiert auf ihr Programm, das fehlgeschlagen ist. Und die haben einen Haufen junge, aggressive, mobile, sehr starke Spieler jetzt. Und das hat man jetzt zweimal gesehen. In Deutschland gab es 7-1 gegeben, also Niederlage 1-7. Und jetzt hat man sie können schlagen, aber man hat dann gesehen, während dem Spiel hat sich die Schweiz müssen steigern und wieder öffnen. Und am Schluss hat man die Slowaken dominiert. Und das hat man zum Beispiel am Deutschland-Cup nicht gesehen. Da war man zurückgehalten gewesen. Und ich glaube, die Spieler begreifen schon auch langsam, um was es geht, dass man nämlich so viel mehr Zugriff hat auf das Spiel, wenn man mutiger ist, auch wenn es mal Fehler gibt zwischendurch, aber das gibt dem Spieler auch Selbstvertrauen und Rückschläge gehören, glaube ich, zum Lernprozess, aber dass man ausgerechnet in so einem Spiel dann so einen Rückschlag muss einstecken muss, ist natürlich ärgerlich, aber vielleicht auch hilfreich, oder? Das wird die Zukunft zeigen.
Oder eben bis zu einem gewissen Maß auch wieder ein bisschen heilsam, dass du wie nachher wieder merkst, hey, wir können einfach nie, der Rückfall darf es nicht geben, oder? Ich glaube, das wird wahrscheinlich latent immer wieder ein bisschen Gefahr sein, dass man wieder in alte Muster reingeht. Und das ist mitunter wahrscheinlich auch die Aufgabe vom Fischer, um dort ansetzen. Wie war seine bolde Aussage gewesen, Schluss mit diesen scheinheiligen Zielvorgaben, oder? Also man merkt, wie er will, dass sie denkt, die Mannschaft. Er will, dass gross gedacht wird.
Denken Sie gross, Deichkind.
Ja, genau.
Eigentlich das Beste, was du machen kannst, ja? Weil dem Spieler erleichtert das einen Haufen. Er bringt auch die Message über, hey, wenn es schief geht, bin ich verantwortlich, weil ich habe das angezettelt. Dann nimmst du dem Spieler schon mal einen gewissen Druck. Und der Profi hat ja, wie gesagt, nichts lieber als eine Ausrede, die parat liegt, zum Beispiel ein Haufen Verletzte oder weiss ich was. Dann weisst du schon, wir kommen nicht so dran. Und er ermöglicht der Mannschaft das, indem er vorausgeht und sagt, hey, wir holen einen Titel, ich will irgendwann Weltmeister werden. Aha. Mindestens im Halbfinale. Und er steht dann auch her. Ich glaube, das hilft schon.
Ja.
Und wenn man gleichzeitig im Kopf hat, hey, wir sind Nummer 8 von der Weltrangliste oder Nummer 7, wir werden nicht jedes Mal Weltmeister werden, Jungs, dann funktioniert das irgendwann schon. Nur, wenn es dann nicht funktioniert, mehrere Mal hintereinander, dann muss er natürlich auch Konsequenzen tragen irgendwann. Mhm. Oder? Das ist in der Schweizer auch wieder da.
Es ist ja so lustig, oder? Ich habe schon viele so Nazi-Coaches in unterschiedlichsten Sparten gesehen, kommen und gehen. Das klingt jetzt ja da wie. Aber wir sind halt auch schon alt, oder? Glaube ich. Und was mir beim Fischer immer wieder auffällt, die Leichtigkeit. Ich habe bei ihm immer das Gefühl, du könntest ihm morgen sagen, Fischer, du bist jetzt nicht mehr Nazi-Coach. Und er würde sagen, gut, ich habe eine tolle Zeit gehabt, merci vielmal, jetzt gehe ich weiter. Oder er hat null und nichts von dieser Verkrampftheit, die man manchmal gespürt, bei Coaches, die sich im Amt behalten wollen, die sich etwas klammern, die versuchen, Fehler zu vertuschen und so. Er hat dort die totale Offenheit und auch so Leichtigkeit. Ich glaube, fast in dem extrem harten Trainer-Business ist das echt die schönste Ausgangslage, wenn du einfach signalisierst, wenn es morgen vorbei ist, schaue ich einfach zurück und ich habe einen Spass gehabt. Und das zieht er recht eindrücklich durch, finde ich. Darum ist er frisch und auch für uns sehr ein guter Typ.
Ja, aber das ist eine Art, wo nicht viel begegnet, oder? Ich glaube, ohne dass man da ins Esoterische reingehen will, ich glaube, der Mann ist irgendwo im Lot mit sich selber und er hat auch keine Angst vor der Zukunft. Er weiß genau, wenn ich das nicht mache, mache ich etwas anderes, ohne irgendwelche Dramatik. Und dann kannst du dem Ganzen auch entspannter begegnen. Und vielleicht eben auch darum die Möglichkeit, der überleitet sich gar nicht. Auch wenn ich jetzt sage, ein Halbfinale, wir kommen nicht in ein Halbfinale, was passiert denn? Weil es ihm scheißegal ist, auf Deutsch gesagt, was denn passiert, er lebt mit den Konsequenzen, oder? Mhm. Und wenn das, ich sage, zum Glück ist das nicht üblich im Sport bei den Trainern, weil sonst hätten wir gar nichts mehr zu tun.
Kein Drama mehr.
Nein,
ja,
dann wäre alles gut. Und das
stimmt.
Das geht nicht. Es darf nicht alles gut sein. Es ist gut, wenn viel gut ist, aber alles gut nicht. Jetzt haben wir eben, wie schon darüber geredet, die zwei Turniere, die kommen, vielleicht einmal das eine in naher Zukunft, Olympia und WM. Nur ganz schnell die Zielsetzung. Zweimal Halbfinale könnte man ja dann vorheben und sagen, hast du gesagt? Machen wir das dann?
Also, ich bin überzeugt, bei ihm kannst du mit dem ankommen und er wird irgendeine Antwort parat haben. Er wird sagen, ja, wir haben das Big Time verbockt. Er wird sagen, er wird Begründungen haben. Ich glaube, wir werden es ihm können. Vorwerfen. Er will nicht sagen, was kommen jetzt hier da daher, weil es sind seine Worte gewesen, oder? Ich glaube, schwierig ist es für einen Coach, wenn Medien oder Verbandsspitzen irgendwelche Vorgaben machen, wo du nachher danach musst tanzen. Aber das ist seine Ansage gewesen. Und entsprechend, glaube ich, würde er es uns auch verzeihen, wenn wir ihn an dem würden messen.
Wie setzt sich das deiner Meinung nach bei den Fans fest? Also die Zielsetzung. Ich habe einmal das Gefühl, ehrlich gesagt, dass die mit dem mitwachsen und es auch gar nicht mehr so dramatisch anschauen, wenn dann einmal etwas schief geht, weil man das wie mit einkalkuliert schon, wenn das Ziel formuliert wird. Während dem früheren Zeiten, wo man einmal uns vorbeten hat, wie unglaublich gross das ist, wenn man mal in ein Viertelfinale kommt, man hat das Gefühl gehabt, tatsächlich, oh, jetzt haben wir ein Wunder vollbracht. Und zum Teil, also, ja, es war kein Wunder gewesen, es war einfach nur Zufall gewesen oder eine gute Gruppe verwünscht oder mal einen riesen Spieler dabei gehabt, der ein paar Matches entschieden hat. Aber vorwärts gekommen sind wir so nicht. Da habe ich das Gefühl, in den letzten zwei, drei Jahren, vier Jahren, haben wir viel grössere Fortschritte gemacht. Weil die Spieler in der Nazi auch wachsen können und nicht nur leer geräumt werden dort mit der Leistung, sondern wirklich eine Kultur herrscht dort, wo sie auch mit Spass dabei sind. Das sieht man ja auch früher. Absagen zum Teil, fadenscheinige.
Total.
Ein Hund hat die Pfoten verletzt, was ich was. Und jetzt ist es völlig normal, dass man geht. Wir sind in jedem anderen Land eigentlich auch ist. Ja. Man geht, weil man gerne dort dabei ist. Und das ist auch schon eine Leistung, die der Nazi-Trainer jetzt verbracht hat.
Die Grundhaltung gegenüber der Nationalmannschaft, die ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Ich glaube, dort ist so die Arbeit, die der Raffiner auch geleistet hat, wo es wirklich geschafft hat, wieder so eine Freude rund um die Mannschaft um zu entwickeln und eben so eine Bereitschaft zu entwickeln, dass die Leute wollen für das Team. Das ist schon recht cool. Und das, was du gesagt hast mit den Fans, ich glaube, die sind im Moment auch tiefen entspannt. Die nehmen ein High, verarbeiten aber dann auch so ein Aus gegen Deutschland einigermaßen gut. Mich denkt, das ist extrem unverkrampft und in dem Sinne überträgt sich es wahrscheinlich schon auch selbst auf die Fans.
Lassen wir uns von dem anstecken als Journalisten?
Wir werden dann schon wieder ein bisschen verkrampft, würde ich vorschlagen. So ganz unverkrampft können wir natürlich nicht sein. Nein, ich finde, gerade wenn einer so cool ansagt, man muss ihm nicht einen Strick daraus drehen, aber ihn darauf ansprechen und Erklärungen verlangen, darf man, glaube ich, nachfragen und mal ein bisschen unangenehm nachfragen. Das ist, glaube ich, unsere Rolle, alles andere. Also ohne eben Miesepetrig und Stinkstiefelig sein, das finde ich nicht cool, aber einfach fragen kann man.
Muss man sogar, ja.
Ja.
Muss man. Und gleichzeitig kann man darauf verzichten, sich die Frage zu stellen, müssen wir jetzt den Kopf fordern von dem Trainer?
Nee.
Oder weil man in einem ganz anderen Feeling drin ist, auch in dem Zusammenleben mit dem Nazi-Trainer, den man ja hat. Also man begegnet sich zwar nicht das ganze Jahr wie ein Club-Trainer, aber doch bei diesen wichtigen Turnieren ist man intensiv zusammen und verfolgt den. Und schaut ihm auf die Finger. Und entsprechend sind dann auch die Reaktionen nachher. Entsprechend sind die Reaktionen auch nach Olympia, wie sagt man dem? Ein Grossanlass ist das gewesen.
Ja.
Ein Grossanlass zu einer Zeit, wo man sich fragt, muss das sein? Also ich zumindest habe mich gefragt und ich habe noch nie so wenig Olympiasport gesehen wie dieses Jahr, muss ich sagen. Ich habe fast nichts mitgekriegt. Bencic ist mir geblieben, Christen sagt mir etwas, Neff sagt mir etwas, aber nachher ist eigentlich schon fertig. Und darf ich das als Sportjournalist irgendwo nicht heranschauen?
Ja, ich glaube, es ist dir zu verzeihen, wenn es ein bisschen anders herschauen war als in anderen Jahren, oder? Ich glaube, wir tun vor allem die Athletinnen und Athleten leid, wo das ihre ersten und vielleicht ihre einzigen Spiele gewesen sind. Weil ich glaube, das ist etwas ganz anders als das Olympia, das man kennt hat in den Jahren vor der Pandemie. Es war einfach eine abgeriegelte Bubble, die relativ stimmungsbefreit war. Es war wirklich recht ein schwerer Anlass gewesen. Und auch dort, glaube ich, ist es fies für viele Beteiligte. Ich verstehe aber logischerweise gleichzeitig auch, dass niemand gross will sagen, hey, komm, da machen wir nicht mit, da gehen wir nicht. Ein Athlet hat wenig Chancen, Olympische Spiele können zu machen und die wollen sich logischerweise nicht entgehen lassen. Also ich finde es total zwiespältig und ich habe auch oft als Journalist mich ein bisschen unzulänglich gefühlt, weil ich mir nicht recht gewusst habe, was machen wir jetzt mit dem? Oder am Schluss ist das Ganze viel grösser als unsere tägliche Arbeit. Entsprechend versuchst du dann auch zu sagen, komm, wir konzentrieren uns auf die Wettkämpfe, weil das Ding, der Zug fährt jetzt einfach und wir müssen da mitmachen. Aber es ist so, es bleibt ein bisschen ein schales Gefühl. Und eben die Erinnerungen sind sehr blass, oder? Ich habe auch jetzt in der Vorbereitung dann nochmal schnell alle Medaillengewinnerinnen und Gewinner durchgeschaut und ich merke, wie ich mit wenigen Medaillen grosse Emotionen verbinden. Das Dreierpodest bei den Frauen im Mountainbike ist mir noch sehr im Kopf, weil ich dort in einem Hotel war mit schlechtem WLAN. Da habe ich plötzlich gedacht, oh, jetzt müsste etwa die Schlussphase sein. Ich habe mich eingeloggt und gesehen, oh, wow, was, Dreierführung? Dann habe ich meiner Tochter gesagt, komm, geh schauen. Und habe gedacht, ja, so einen epochalen Schweizer Frauenmoment ihr zeigen. Dann haben wir das dort geschaut und so. Und dann die Tränen und die Emotionen. Aber ansonsten ist mir jetzt auch nicht wahnsinnig viel geblieben, verrückterweise.
Hat das nur mit der Pandemie zu tun, meinst du? Oder hat das auch mit dem Grundeindruck zu tun, Olympia, IOC, schwierige Verhältnisse, schwierige Kommunikation, würde ich sagen, zwielichtig auch Funktionäre, die sich über die Jahre jetzt so entwickelt hat, dass man sagt, das IOC, das ist unappetitlich geworden. Man geht irgendwie hin, es gibt Funktionäre, Dick Pound, glaube ich, hat gesagt, es ist schön, wenn man ein Spiel hat mit Zuschauern, brauchen tun wir sie eigentlich nicht mehr. Das ist für mich irgendwie eine Bankrotterklärung gewesen, als ich das gelesen habe, weil das ist ja eigentlich die Basis vom Ganzen. Immer beim grossen Sport sind Zuschauer. Ohne Zuschauer gibt es den nicht. Anekdotisch kann es mal passieren, jetzt in der Pandemie, wo man was verzichtet aus diesen Gründen, aber eigentlich müssen wir ja dann sagen, liebe Leute, machen wir nicht. Wenn das nicht möglich ist, im gewohnten Rahmen, lassen wir es lieber bleiben. Nur dann kommen die finanziellen Interessen dazu. Und ich glaube, dort stören sich ein Haufen Leute dran. Man hat jetzt dann die Chance, wenn das Peking vorbei ist, dann sollte er nachher wieder Paris, LA kommen. Das sind dann Sachen, die wieder vielleicht ein bisschen anders in der Landschaft stehen und einen anderen Eindruck vermitteln. Und auch, man geht vielleicht zurück, weg von dem Gigantismus, dass man nicht immer neue Stadien bauen muss, in schon bestehende Infrastrukturen. Wenn sich das nachher auch bei den Winterspielen ein bisschen widerspiegelt, dass man irgendwo hingeht, von mir aus jedes zweite Jahr irgendwo auf Lillehammer, wo es Anlagen hat, wo es schön verschneit ist, wo Winterregion ist, dann bringt man, glaube ich, den Goodwill wieder her bei den Leuten. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, aber nur schon jetzt, wir reden über Tokio.
Ja.
Tokio hat es auch geheißen, werden keine neuen Stadien gebaut. Kaum der Zuschlag kriegt, sind Milliarden
geflossen. Eben, ich glaube ehrlich gesagt, dass man ehrlich nicht mehr von jetzt tun wir wieder klein und bescheiden das Ganze aufsetzen und so. Das ist für mich ein Lippenbekenntnis, wo ein fürs andere Mal eigentlich dann das Gegenteil bewiesen worden ist. Lillehammer, wo du ansprichst, das sind, glaube ich, die romantischsten Winterspiele gewesen, wo ich mich daran erinnere, oder? Ja. Ich habe dort als Fernsehspiel für mich, ich habe dort die Norwegen-Flagge in meinem Zimmer aufgehängt, weil ich so beeindruckt gewesen bin, von dem Setting dort. Aber seither ist es doch einfach immer noch grösser und noch wilder und noch extremer geworden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, noch nicht, dass wir dort auf einem guten Weg sind. Was ich gleichzeitig aber finde, für mich ist jetzt nicht Tokio dort speziell oder so, die Unschuld von diesen Grossanlässen, die ist für mich schon länger verloren gegangen. Oder? Das ist eben die ganze Vergabepolitik und so. Das ist etwas, wo manchmal schwer verdaulich ist, weil es auch, ich glaube, wir sind da die kleine Schweiz, aber egal, bei welchem Medium man schafft, da kann man einfach zuschauen, man kann anprangern, man kann kritisieren, aber am Schluss ist das der grosse Vermarktungsumzug, Sport, wo wir Teil davon sind. Und ich glaube, wenn wir dort zu fest würden, anfangen, das hinterfragen, dann könnte man wahrscheinlich unseren Job gar nicht mehr gescheit machen. Also ich versuche es wirklich manchmal, und das ist vielleicht grenzwertig, aber ich versuche es manchmal auszublenden, weil es nicht anders geht. Ich habe nicht genug Kraft, um etwas dagegen zu machen.
Das ist absolut so. Ich bin halt Sozialromantiker.
Ja.
Ich habe das Gefühl, man könne mit sich wehren und mit einer politischen Stimme vielleicht dafür sorgen, dass es eine Schubumkehr gibt, quasi, wo man wirklich dem entgegentritt. Aber es ist völlig unrealistisch. Ja. Stimmt, was du sagst. Es ist ein Wunschdenken, weil die ganze Welt tickt ja so. Mhm. Mittlerweile, wenn man die Wirtschaft anschaut, also wieso soll sich im Sport etwas ändern? Wenn es um die ganz grossen Anlässe geht, dann geht es wirklich nur noch darum, möglichst viel Kohle zu machen. Das ist einfach so. Also der Sport kann dort keine Ausnahme sein. Jetzt müssen wir ein bisschen vorwärts machen. Los. Wir sind uns nicht in Querung gekommen, aber immerhin haben wir ausführlich diskutiert über Fußball, Nazi Hockey, Nazi Olympia. Was wir zuletzt haben bei unserem Podcast letzte Woche, war die Formel 1 gewesen. Nur noch schnell, die Saison geht als eine von der spannendsten im Bücher ein. Mhm. Das haben wir in den letzten Jahren vermisst. Das war immer eine Prozession gewesen, bla bla bla, haben wir auch schon gesagt. Aber was ziehen wir jetzt da draus? Und jetzt heisst es plötzlich, der Hamilton hört vielleicht auf.
Das wäre jetzt gerade schaurig blöd, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass der nicht beleidigt ist, sondern dass der tiefst enttäuscht ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, bei dem, der ist, ja, es ist schwierig, bei so einem Sportler hinter der Fassade zu sehen. Aber er macht einmal den Eindruck, als ob er grundehrlich wäre. Und auch wie der am Verstappen gratuliert hat nach dem Titel. Ich glaube, umgekehrt, der Verstappen hat den Hamilton nicht angeschaut. Und ist sogar noch zum Jos, der Boss, herren. Also dem hat er auch noch gratuliert. Der hat vorher noch gemotzt. Also der hat für mich schon Grösse. Recht viel Grösse gezeigt. Und wenn man den verlieren würde, das wäre das Debakel für die Formel 1 aus dem Grund.
Vor allem einfach gerade bad timing, oder? Ich glaube, es wäre im Moment wichtig, wenn man so eine Figur noch ein paar Jahre könnte behalten. Und nachher, glaube ich, jetzt auch müssen sie dann noch die richtigen Schlüsse aus der Finalissima ziehen, oder? Ich hoffe, dass ihnen viele Leute die gleiche Leier wiederholt haben, nämlich, dass sie sich nach Einfachheit und nach Nachvollziehbarkeit sehnen in der Formel 1 und dass dort vielleicht noch gewisse Reglemente gestrahlt werden. Ich weiss auch nicht, ob das jetzt sozialromantisch ist, aber das wäre cool.
Sozialromantisch oder nicht, aber ich glaube, es ist nötig. Du hast letztes Mal das gesagt, was mir so also hängen geblieben ist, wenn ich einen Sport nicht mehr verstehe, dann haue ich ab.
Ja, genau.
Mehr oder weniger.
Dann komme ich mir blöd vor, oder? Dann fühle ich mich dumm. Und das ist etwa das Doofste, was einem Fan kannst antun kannst, wenn er das nicht mehr versteht, was du machst, weil dann fühlt er sich ausgeschlossen. Ich glaube, am nächsten bei dir ist er, wenn er meint, er kenne dich sein als Athlet. Oder? Und wenn er das aber selber nicht mehr zustande bringen würde, oder wenn er eben nicht nachvollziehen kann, dann hängt es ihm aus.
Also muss das Reglement muss vereinfacht werden, ganz klar. Der Sport
dann unbedingt.
Da haben sie jetzt mit Reglement, auch wieder mit Reglement dafür gesorgt, dass es eine gewisse Chancengleichheit gibt auf dem höchsten Niveau zumindest, dass mindestens mal zwei Teams können um einen Sieg mitfahren, was das Ganze ja mindestens mal spannend macht. Und das war vorher nicht mehr gewesen, lange Zeit.
Haben sie dir jetzt eigentlich schon angerufen wegen dem Job von Michael?
Nein, bis jetzt nicht. Wobei, ich weiß es nicht. Ich habe vielleicht eine Sperre im Telefon mittlerweile von der NSA, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Könnte ja alles sein, wenn man sich über die richtigen Leute beklagt. Die haben ja auch schon über Chinesen beklagt, zum Beispiel wegen Peking, wo jetzt kommt.
Aha,
das ist aber auch schon länger her. Also, ich bin vielleicht abgehört und dann mag man mir das nicht gönnen von den Chinesen aus. Hat man gesagt, in Peking, der wird jetzt Chef von der Formel 1.
Der? Ja.
Und unsere fährt jetzt auch mit Schuh bei Sauber. Nein, das werden wir nicht. Also haben sie mich dort wahrscheinlich einfach gesperrt.
Eigentlich schon.
Muss ich sagen. Gut. Ja. Ich würde auch... Safety Car würde ich auch fahren. Also
sind wir beim Safety Car?
könnte man machen. Aber der Hamilton tatsächlich, wenn der würde aufhören, und ich glaube, der würde aufhören, der würde nicht in eine andere Rennserie gehen.
Es gibt oh nein, das wäre ja ganz anderes, schlimm. Oh nein, bitte nicht. Könnte. Ja. Nein, stell dir vor, der würde in eine andere Rennserie gehen.
Und der hat ja die internationale Ausstrahlung mittlerweile von einem absoluten Star. Also richtig, das ist eine Celebrity. Das ist nicht mehr nur ein Sportler, sondern das ist über die Grenzen vom Sport raus einfach ein Mann, den man auf der ganzen Welt kennt und auf der ganzen Welt respektiert und teilweise auch geliebt wird, in Holland nicht so, könnte man schon vorstellen, dass der sagt, wissen ihr was?
Mir langt.
Effen euch und ich mache da nicht mehr mit. Mhm. Weil der Zirkus mit dem Reglement, da haben wir irgendwie zugunsten von einem Rennstall entschieden und gegen den anderen und das Reglement haben wir quasi außer Kraft gesetzt mit einem Argument. Dann zählt das, der Rennleiter kann frei entscheiden, was überhaupt keinen Sinn macht. Das muss er so klar definiert sein. Das geht wieder in das hinein, was du sagst. Mhm. Ich muss wissen, was passiert. Also ich muss wissen, was passiert, wenn die Safety Car rauskommt. Wie geht es nachher weiter? Da kann nicht einer von Fall zu Fall entscheiden, sondern es muss immer gleich sein. Das die Leute wissen, jetzt passiert das und nachher geht es so weiter.
Also für die Formel 1 würde ich sagen, nein, bitte geh nicht. Wenn ich aber sein Berater wäre, würde ich natürlich sagen, hey, mach genau das. Einfach hoch erhobenen Hauptes rauslaufen und sagen, ciao zusammen, ist schön gewesen. Fände ich echt noch einen coolen Abgang.
Und dann hätten wir noch die Formel 1 mit dem Max Verstappen als mal im Showcase. Ich bin nicht sicher, ob das gut rauskommt.
Nein.
Was sicher gut rauskommt, wäre, wenn das der Roger Federer wäre. Stellen wir uns vor, der wäre Rennfahrer geworden. Eine Figur wie der Hamilton. Das wäre klasse. Jetzt, der Roger Federer spielt aber Tennis und wir fragen uns, wie lange spielt er noch Tennis? Sehen wir den nochmal auf der Bühne? Das letzte Jahr ist für alle Federer-Fans eigentlich ein schlimmes Jahr gewesen, obwohl man ja weiss, er wird leider auch älter. Da kann er sich nicht dagegen wehren. Es gibt Leute in meinem Umfeld, die sagen, der soll doch einfach aufhören und sagen, ich spiele nicht mehr. Und es gibt Leute, die sagen, der darf machen, was er will. Das ist der Grösste. Der kann noch 5 Jahre einfach ab und zu mal das Turnier spielen. Und zu diesen Leuten höre ich ehrlich gesagt auch, der soll das einfach, der kann machen, was er will. Mhm. Stimmt. Und gleichzeitig hofft man doch für ihn, dass er irgendwie einen Abschluss findet, wo ihm auch gerecht wird.
Mhm.
Oder macht er es wie der Wrestler. Bei den Wrestler gibt es den Code Red. Also nicht Code Red, aber es gibt den Code. Man geht auf dem Rücken. Also man hört auf, wenn man auf dem Rücken liegt, man gewinnt, die haben nicht den Anspruch, sie müssen mit einem Sieg verschwinden. Finde ich irgendwie noch schön.
Ja genau, das ist ja das, was eigentlich am schlimmsten ist in dieser ganzen Diskussion. Oder? Das Tennis ist natürlich auch eine brutale Bühne. Oder? Wenn jetzt er einfach sagt, ich will noch ein bisschen weiterspielen, dann gibt es da einfach immer bei diesen Turnieren erste, zweite, dritte Runden und die grosse Bühne kommt erst nachher. Das heisst, es entsteht völlig fälschlicherweise schnell den Eindruck, die früher rausgefallen sind Loser. Aber faktisch ist ja das nur schon das Treffen von den wenigen Top-Menschen, die dort überhaupt her dürfen. Und es gibt dann immer so ein Zerrbild, also so der gemeine Tennis-Fan, der dann einfach irgendwie daher palavert, der ist ja schon lange nicht mehr auf Top-Niveau. Entschuldigung, wie bitte? Oder? Es ist einfach so, dass wir jahrelang wahnsinnig verwöhnt gewesen sind. Mhm. Und das Bild, das entsteht, durch das quasi ein Erstrunden-Out, das im Tennis dann einfach eine brutale Watsche ist, das ist ein völlig falsches Bild. Und das ist wirklich relativ schwierig jetzt auch. Auch da bin ich so ein bisschen in einem Clinch. Ich weiss gar nicht, ich verstehe völlig, wenn der einfach Spass hat an seiner Arbeit, wenn der jetzt sagt, jetzt arbeite ich mich nochmal zurück und dann schaue ich mal, wie es rauskommt. Er strahlt ja durchaus eine gewisse Lockerheit im Umgang mit dem Thema aus, aber die Leute rundherum sind überhaupt nicht locker, oder? Wir haben uns einfach gewöhnt, wir schauen ein bisschen Tennis und dann schauen wir, wie der geht. Punkt. Und jetzt ist das nicht mehr so. Und jetzt sind wir wie persönlich beleidigt, weil wir als Zuschauer nicht mehr zuschauen können beim Gewinnen. Also, ja, das ist eine relativ bizarre Situation und ich glaube, beim Federer ist es nach wie vor so, richtig erfassen, was wir mit ihm hatten, werden wir erst, wenn wir es dann nachlesen in den Geschichtsbüchern. Oder? Das ist so ein Phänomen, der Federer, wo du in der laufenden Karriere fast nicht kannst erfassen, weil es wie so wahnsinnig ist, dass aus der kleinen Schweiz aus so etwas entsteht und einer so um die Welt geht.
Es war ein bisschen so, als die Deutschen den Bäcker hatten, aus der Schweiz relativ neidisch auf die geschaut, und wow, die haben so etwas. Und dann war noch die Steffi Graf, die eigentlich noch viel grösser war als der Bäcker mit ihren Erfolgen, oder? Und an Steffi Graf hat man sich schon fast ein bisschen gewöhnt, weil die so wahnsinnig dominant war. Und dann ist der Bäcker noch gekommen und wir haben nichts gehabt. Also wir haben auch gute Tennisspieler gehabt, aber wir haben nicht Grand Slam-Sieger gehabt, vor allem keine Seriensieger. Und dann ist der Federer gekommen. Das ist wie, also bei dem ersten Wimbledon-Sieg bin ich irgendwo am Fischen gewesen. Und dann hat mir ein Kollege angerufen und gesagt, jetzt hat der Federer gerade Wimbledon gewonnen. Das ist selbstverständlich am Sonntag gewesen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja gar nicht möglich, dass wir einen haben in der Schweiz, der Wimbledon gewinnen kann. Das war für mich völlig absurd gewesen, weil das sind nämlich Borg, McEnroe, Connors, Vitas Gerulaitis ist mir geblieben. Ich weiß nicht, ob der gewonnen hat, aber der hat dort einen riesen Auftritt gehabt. Nastase, all die Leute, Lendl, ich glaube, nie gewonnen. Oder ist Paris das gewesen, wo er nie gewonnen hat? Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Turnier hat er nie geschafft. Auch so eindrücklich gewesen. Sampras, Agassi, all die Namen. Und dann kommt einer aus der Schweiz. Tennis ist für mich immer ein Weltsport gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ohne die Schweiz stattfindet. Ja. Und dann auf einen Schlag sind wir mit drin gewesen. Wahnsinn. Und jetzt fragen wir uns, ob er noch weitermacht oder nicht. Nachdem er sein Pflichtprogramm schon mehr als geschossen hat, mit glaub 20 Grand Slam-Titeln, unzähligen Auftritten bei anderen Turnieren, unzähligen Siegen und einer Bedeutung, die er erlangt hat. Und klar gibt es auch Kritikpunkte. Engagiert er sich dort genug? Meldet er sich, wenn es um Politik geht, genug? Sage ich auch, könnte er vielleicht mehr machen, muss er aber nicht unbedingt. Ich glaube, der hat seine Rolle besetzt und die verfolgt er jetzt einfach. Und da verbückt er sich auch von niemandem. Und das macht doch auch wieder Eindruck, dass er sich einfach selber treu bleibt. Und ich glaube, so wird er es auch handeln mit dem Weiterspielen.
Total. Ich glaube, da ist eine Handvoll Menschen involviert, sein engstes Umfeld, das er wird mit einbeziehen in die Gedanken und Prozess. Ich glaube, das ist auch sehr ein schwieriger Prozess in so einer Karriere. Also Rücktritt ist an sich schon ein schwieriger Entscheid, aber bei so einer grossartigen Karriere ist es wahrscheinlich noch besonders schwierig. Wenn wir uns jetzt auf den Test rauslassen müssten, würde ich sagen, richtig top wird wahrscheinlich schwierig, aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es einfach noch so einen sympathischen Abschiedsauftritt gibt, wo wir einfach nochmal in die alten Zeiten schwelgen
können. Dann müssen wir uns vielleicht einfach ein bisschen umstellen. Wenn er noch irgendein Turnier spielt, dann müssen wir am Anfang schon schauen und nicht das Gefühl haben, ich schaue dann am Halbfinale, wenn es richtig spannend wird, sondern eben die Leistung, dass man überhaupt bei diesen Turnieren mitspielen kann, die ist, ich glaube, jeder, der selber Tennis spielt, ich mache es nicht, aber der kann das ungefähr einschätzen, wie unglaublich gut, dass sie muss, dass du überhaupt in so ein Turnier hast. Im Quervergleich mit dem Golf zum Beispiel sagt man ja immer, der Tiger Woods, sobald der mitspielt, gehen die Einschaltquoten, zum Beispiel bei den amerikanischen Kollegen, 300% mehr. Das ist auch so ein Typ, oder? Im Golf kannst du einfach mindestens 2 Runden spielen, das ist die Hälfte vom Turnier. Und dann bist du am Wochenende nicht mehr dabei. Das tut denen auch weh, aber immerhin haben sie dann noch. Und das sollte man einfach beim Tennis auch ein bisschen daran denken. Vielleicht kann man ein paar Regeln ändern. Alex Federer, dass er mindestens drei Runden immerhin spielen kann.
Das wäre doch schön.
Boxen. Wir hatten einen Kampf in dem Jahr, wo die ganze Welt davon geredet hat. Und der Kampf, du magst dich erinnern, eine Riesensache.
Wenn es gestern wäre.
Wir sind beides nicht die letzten besten Boxexperten.
Der Gysi, gell?
Der Gysi ist, Gott, der Gysi.
Aber du hast dich sicher briefen lassen vom Gysi.
Der Gysi weiss eigentlich praktisch alles.
Ja, oder das ist schon ein bisschen so, gell?
Wenn nicht, dann tut er so. Und das ist auch Stärke, die er hat. Und,
Fury Talent. Wilder redest du, gell?
Tyson Fury hat Deontay Wilder geschlagen in einem epischen Kampf, muss man sagen. Der Wilder, der eigentlich nur die furchtbar, die rechte Wumme hat. Von der muss man sich aber in Acht nehmen. Also mir sowieso, aber auch einer wie Tyson Fury hat gewusst, ich muss schon aufpassen, dass der mich nicht verwünscht mit dieser rechten Geraden, richtigen Haken. Und er hat auch richtig müssen einstecken. Der Fury hat ihn dann aber wirklich rundenlang durch den Ring geboxt. Und das hat mir zum Teil, ich habe nicht gedacht, oh, wie lange steht ich denn? Und hast aber nie gewusst, ob dann nicht wirklich noch der Lucky Punch kommt vom anderen. Und dann hat er ihn aber abgebracht. Aber es war ein Kampf, den er mitgenommen hat, wo, nicht, dass man es nicht erwartet hätte, aber wenn es dann so gesehen ist, muss man sagen, der hätte furchtbar müssen einstecken. Der Wilder. Am Schluss ist er dann um. Und irgendwie hat man es erwartet, aber gleichzeitig hat man schon vorausgeschaut und gesagt, Jetzt muss das kommen, jetzt muss es um alles gehen. Jetzt wollen wir mal wissen, legen Karten auf den Tisch. Einer soll alle Titel haben, oder? Und dann hat man erwartet, dass der Anthony Joshua das sein wird. Aber das hat es leider dann nicht gegeben, weil man mit dem Ukrainer Alexander Usyk nicht gerechnet hat. Also man hat schon ein bisschen damit gerechnet, aber dass der dann den schlägt. Mhm. Das war dann irgendwie schmerzhaft gewesen, vor allem für die Angelsachsen, die natürlich...
Sie hätte die Geschichte anders wollen haben.
Ja, mit dem Ukrainer können sie nicht so viel anfangen. Oder? Das ist in ihrem Sprachraum eigentlich dann der Big Bang wäre das gewesen und das haben sie jetzt verhindert. Aber ich finde, das Boxen hat wieder gewonnen in den letzten Jahren. Es hat so ein Loch gegeben zwischen denen, wo man gar nicht mehr richtig gewusst hat, kann man die noch ernst nehmen oder nicht. Und wenn das Profiboxen abdriftet in Richtung Wrestling, dann wird es bitter. Oder? Also das darf nicht sein. Ein bisschen Klamauk gehört dazu. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel der Fury würde Joshua quasi die Möglichkeit auf einen Rückkampf gegen den Usyk abkaufen, dass es dann zu dieser Vereinigung kommt. Das finde ich, das liegt drin, das kostet ja Geld. Mhm. Und das ist dann einigermaßen transparent, aber es muss schon ernsthaft betrieben werden. Und die ganzen Figuren, die balancieren auf einer Rasierklinge. Also auch der Fury zum Beispiel mit seinen Anekdoten, oder? Also man muss den Sportler immer noch ernst nehmen können. Wenn er mehr mit dem rundherum punkten will, als mit dem, was er im Ring macht, dann wird es für mich auch schwierig. Und dort ist das Boxen, glaube ich, wieder auf einem Weg zurück.
Ja, aber es war wirklich eine Talsohle. Und ich glaube, es ist ein ähnliches Thema, wie wir vorher mit der Formel 1 angesprochen haben. Oder? Ich mag mich also die grossen Boxnächte erinnern, wo ich ein Kind war, wo man den Wecker gestellt hat, oder wo man hat aufbleiben durfte. Und dann war da eine grosse Kilbe. Oder? Und nachher hat man es wahrscheinlich ein bisschen weit zu extrem gemacht, oder? Es ist einfach nur noch Business und abgekartetes Spiel und schwierige Geschichten gewesen. Und irgendwann laufen dann die Leute davon und dann ist wahrscheinlich parallel dazu noch der Aufschwung von UFC und anderen Serien gekommen, die dann einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Und wenn sie jetzt wieder rauskommen wollen, dann müssen sie schon gute Geschichten liefern. Ich liebe natürlich Boxen, weil ich finde, es ist also die Figuren, die es dort hat. Oder? Ich habe gerne ein bisschen Unterwelt, noch eine Prise Unterwelt im Sport drin. Und das hast du natürlich dort in einer sehr, sehr guten Form. Ich fände es schön, wenn sie das das Grundarchaische wieder mehr könnten zelebrieren und weniger abgekartet in dem ganzen Business drin wäre.
Das grosse Problem in dem ganzen Zirkus sind auch die verschiedenen Verbände, die es gibt, wo auch fast niemand mehr durchblickt. Oder?
Also, doof.
Dass man das nicht herbringt. Aber hat auch mit finanziellen Interessen zu tun. Die einen vermarkten sich selber.
Genau.
Ist lukrativer, als wenn es nur eine Verband gibt. Aber eigentlich müsste es nur eine Verband geben. Und der kontrolliert alles. Und dann gibt es verschiedene Gewichtsklassen. Und dann kannst du sagen, das sind die grössten Boxer, die wir im Moment haben. Mhm. im Moment ist es tatsächlich vollkommen unmöglich, um einen Überblick zu behalten, wenn du dich nicht ausschließlich auf das konzentrierst. Ja. Und das stört mich, das geht dann wieder in das rein, was du vorher gesagt hast, wenn ich den Sport nicht mehr begreife, dann schalte ich ab.
Es wertet das Produkt ab. Ich glaube, Boxen muss sich als Branche eigentlich zusammentun und sagen, wie wollen wir uns aufstellen. Und wenn es unterschiedliche Verbände gibt, dann sind das Interessenskonflikte und das ist per se schon mal schlecht, weil es Aufmerksamkeit verzettelt. Ich glaube, Entertainment ist ganz festes Aufmerksamkeit. Es heisst schon um Aufmerksamkeit. Und wenn du dich dort verzettelst und es dann eben x Verbände gibt, dann hast du am Schluss ein Haufen Kuchenstückchen, aber der grosse Kuchen hat keinen Wert mehr. Das war jetzt ein schlechtes Bild, aber ist okay.
Wir sind näher an unserem Ende.
Ja.
Bald beim Endspurt. Aber bevor wir zu dem gehen, haben wir noch Ski. Ski. Ich glaube, wenn ein Name ein bisschen, gut, das ist auch der Eindruck, den man jetzt am Schluss gewonnen hat, aber der Odermatt, da gibt es so viel zu reden im Moment. Was fangen wir mit dem an? Ist das eine Figur, die mal die Ausstrahlung und Position von einem Hirscher kann
ich
nehmen?
Ich glaube schon, definitiv. Ich bin letzte Woche Skifahren und ich habe den gleichen Ski wie er, ein Stückchen Ski. Da habe ich schon ein bisschen gemeint, ich sage ein bisschen Odermatt. Nein, jetzt kommt so ein Stolz auf, dass du eben auch und das habe ich glaube seit dem Pirmin Zurbrücken und Kessli eigentlich nie mehr gehabt. Ist ein Kessli gefallen?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube. Oh, verreckt. Ich glaube, er ist Kessli gefahren. Seither haben wir das nie mehr gehabt. Jetzt habe ich gemerkt, es ist schon so ein bisschen, ich glaube, der könnte eine riesige Figur werden. Ist also, ein guter Typ, oder? Oder glaubst du nicht so recht?
Ich hoffe es eigentlich. Aber der hat ein bisschen die Ausstrahlung. Ja? Das Natürliche ist nicht auf den ersten Blick nicht so ein Star, wie man sich vorstellt, wo einen gewissen Hollywood-Touch hat, sondern auf dem Boden geblieben. Und das ist uns Schweizer auch, glaube ich, immer sehr sympathisch. All unsere grossen Skifahrer sind eigentlich so gewesen. Der Russ war so ein Typ.
Ja.
Zurbrücken ist mir fast schon wieder ein bisschen zu fest so gewesen. Er muss ja gleich noch eine gewisse Frechheit besitzen.
Ja. Also. Und es passt natürlich auch zu dieser quasi Alpenveranstaltung vom Ski, oder? Also eine gewisse Bodenständigkeit nehmen wir einfach unbedingt. Und er hat so eine Mischung, oder? Er ist dann doch noch so Red Bull-Athlet, also er ist doch dann noch in dem grossen Business mit dabei, oder? Wo man auch sagen kann, hey, der hat es geschafft. Die nehmen nicht einfach irgendeinen dort auf in das Portfolio. Ich glaube im Fall echt, dass der so ein Startpotenzial hat.
Und was mir so auffällt, wenn der fährt wie beim Hirscher, habe ich gedacht, wieso bewegt der den Kopf nicht? Da hat mir mal einer gesagt, das ist
ein Zeichen, dass er wirklich gut ist.
Genau, ja. Das ist wirklich das Zeichen. Auf das kann man ein bisschen schauen. Mhm. Und wenn man das weiss, fällt einem das umso mehr auch noch auf. Also vom Odermatt darf man noch ganz viel erwarten. Wenn er so weitermacht, muss er bei Olympia eine, zwei Medaillen mindestens holen, würde ich sagen. Vielleicht kann er sogar in der Abfahrt noch ein Wörtchen mitreden. Jetzt müssen wir aber schauen auf die Tour. Und wir haben
ich habe seit 10 Minuten eine Sitzung. Ich habe da schon geschrieben, ich komme ein bisschen später.
Wir müssen, jetzt habe ich es ausgewalzt.
Anspruch.
Das ist eine Kompensation für letztes Mal. Endspurt machen wir nur Klamauk. Heute haben wir uns gegenseitig versprochen. Ja. Und anfangen wenn wir mit der Weltmeisterschaft von der Schwarzmurmler. Eine sehr interessante Veranstaltung. Jetzt hat es eine Terminkollision gegeben mit der Pandemie. Darum findet die schon mal nicht statt, was schade ist. Was auch schade ist, vor allem aus Sicht von meinem Chef, und das wäre immer noch Energie sein, eigentlich. Der hat mir gratis Red Dead Redemption 2 spielen auf der PlayStation.
So. Aber der ist einfach selber die Schuld, dass er dir
schon einen Tipp gibt. Er ist selber die Schuld. Jetzt bin ich hockt. Ich habe angefangen zu spielen und du kannst dort, das ist im Wilden Westen, du kannst dort stundenlang durch die Gegend reiten und fischen oder Domino spielen, irgendwo am Lagerfeuer oder Zeug jagen oder kannst auch Raubüberfall begehen. Dann wirst du gejagt. Das ist ähnlich wie GTA, wer GTA kennt, Grand Theft Auto. Auf dem aufbaut einfach auf einem Pferd statt mit einem Auto. Und es ist tatsächlich so, du bist hockt und ich meine, ich bin weit über 50. Ja. Und ich ertappe mich dabei, wenn ich an dem Gerät sitze und alles rundherum vergesse. Also es kann irgendwie das Telefon läuten, interessiert mich nicht. Ich will einfach weiterspielen. Krass. Ich musste 13 legendäre Fische fangen. 10 habe ich jetzt gefangen. Und du musst auf der ganzen Landkarte rumreisen. Aber du musst zuerst einen Spezialköder haben. Wenn du den nicht hast, verwütest du die Fische nicht. Und ich habe das nicht gewusst. Ich bin einfach fischen und habe wirklich, das längste war es, 43 Minuten habe ich versucht, einen Lachs zu fangen. Mhm. Und ich hatte aber immer nur Hecht dran, gehabt, weil der Lachs hat gar nicht abgebissen auf der Köder, den ich hatte. Also so verblödet ist man mittlerweile. Und wenn man Red Dead Redemption 2 spielt, dann bitte vorher informieren, um was es geht, damit man nicht zu viel Zeit verliert. Ja. An einem Bergsee und man will einen Fisch fangen, den man gar nicht fangen kann.
Ich habe es vorhin schnell angeschaut. Es sieht wahnsinnig schön aus, die Landschaften. Aber ich habe weder eine Playstation noch habe ich habe mal Super Mario, so ein, weißt du, das Pocket-Spiel, da, wo man können auffalten, Päckchen verpacken und so. Das habe ich gemacht, seither ist meine Gaming-Karriere zu Ende. Ich kann wirklich nicht mitschwätzen, aber zum Glück hast du Zeit gefunden für einen kleinen Podcast.
Das ist vernünftig. Ich muss sagen, das ist vernünftig. Ganz eine pragmatische Frage. Ja. Was ist der beste Staubsauger?
Ja, leider ganz klar Dyson, wobei meiner gerade auseinandergefallen ist. Das ist jetzt wirklich blöd. Und er ist noch nicht so alt gewesen, dass ich finde, er darf auseinandergefallen. Und ich staubsauge jetzt auch nicht so, dass der müsste auseinandergefallen. Von dem her bin ich gerade ein bisschen zwiespältig. Aber ansonsten würde ich sagen Dyson. Was bist du gerade am...
Ich sage Siemens. Aha. Wir vertrauen auf die Deutschen, weil die deutsche Technik, die verhebt eigentlich immer.
Aber hast du so ein Maschinchen, das den ganzen Tag durch am Staubsaugen ist?
Nein. Nicht. Ich tue gerne selber Staubsaugen, weil ich auch sehe, wenn die Staubspuren reduziert werden. Das erinnert mich einmal so an Zamboni, der die Eis putzt.
Oh ja.
Es ist wirklich, du siehst dann etwas, wenn du es selber machst.
Ja.
Und am Dyson traue ich nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube an einen Staubbüttel.
Gibt es denn einen Siemens, wo man drauf sitzen kann und in der Wohnung rumfahren? Das wäre noch näher beim Zamboni.
Nein, aber ich wünsche mir einen Rasenmäher, wo ich könnte in einem virtuellen Garten rumfahren.
Vielleicht ich bräuchte noch ein Anwesen. Virtuell, ja, stimmt. Also so, Red Dead Rasen Redemption 3 kommt vielleicht gleich raus.
Und zum Schluss noch eine Frage an uns.
Ja.
Apropos Denken Sie gross, was wir schon mal erwähnt haben, wer wird denn Weltmeister?
Ja, also, warum jetzt nicht die Schweiz?
Im Fußball oder im Hockey?
Bei beiden. Also wenn schon, würden wir gerade das Jahr durchziehen, oder?
Das wären griffige Ziele, die wir schon hätten für unseren Podcast. Ja. Die Schweiz wird Weltmeister. Machen wir.
Ja, komm, das
gut. Und wir lassen völlig offen mal noch,
wo
genau. Ja. Suchen Sie sich etwas aus. Ja. Und vor allem bleiben Sie uns treu, auch nächstes Jahr Spotify, all die bekannten Plattformen, wären wir sehr froh, weil jetzt müssen wir wirklich ausschalten. Wir wünschen Ihnen schöne Festtage, einen guten Rutsch und was man immer noch wünschen kann. Und wir hören uns genau nächstes Jahr. Maske auf und durch.
Dann.
Ade.